Wir fahren jetzt weiter. Wir haben gesehen in Kapitel 3, wie diese Decke auf den Herzen der Israeliten liegt. Aber sobald sie zum Glauben an den Messias kommen, wird die Decke weggenommen und sie können frei mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Nun, Kapitel 4 schließt hier direkt an und nun wird klar gemacht, dass nicht nur eine Verdunkelung, eine Verstockung, wie Vers 14 in Kapitel 3 sagt, beim Volk Israel vorliegt, sondern bei den Menschen überhaupt. Kapitel 4, Vers 3. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen. Und der Apostel Paulus macht klar, dass der Satan das Denken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus. Nun, in Vers 5 sagt er, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Hier wird eine direkte Verbindung zum ersten Schöpfungstag hergestellt. Und zwar wird hier klar gemacht, bei der Neuschöpfung, man denke wieder an 2. Korinther 5, 17, da hier, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Bei der Neuschöpfung ist es genauso wie in 1. Mose 1. Da hat am ersten Tag Gott sein göttliches Licht in die Dunkelheit hinein leuchten lassen. Also er sagte, es werde Licht und es ward Licht. Also wird in 1. Mose dieser Zustand von Finsternis, von Wüstheit und Leere, wird dort als Parallele gesehen zu unserem Zustand vor der Bekehrung. Und es gibt ja viele, die sagen, ja, 1. Mose 1, Vers 2 und die Erde war wüst und leer. Das bezeichnet einfach die Erde in ihrem Ur- und Rohzustand am Anfang der Schöpfung. Aber es ist eben effektiv so, dass man übersetzen kann, Vers 1 ist klar, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Da beginnt der erste Schöpfungstag. Gott hat das Universum erschaffen und auch den Planeten Erde. Vers 2, und die Erde wurde Wüstheit und Leere. Das hebräische Wort Haya kann bedeuten sein oder werden. Und man kann mit Fug und Recht übersetzen, und die Erde wurde Wüstheit und Leere. Und dann Finsternis lag über der Tiefe. Also nicht der Urzustand, sondern da ist etwas geschehen. Was ist denn da geschehen? Nun, wir müssen ja den Fall des Satans irgendwo unterbringen. Denn in 1. Mose 3, beim Sündenfall, ist ja der Satan bereits eine Tatsache. Die Schlange ist da. Wann hat der Sündenfall des Satans stattgefunden? Nun, die Antwort ist in 1. Johannes 3, Vers 8 gegeben. Der Teufel sündigt von Anfang an. Nun, die Bibel beginnt mit, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und an dieser Stelle wieder, der Teufel sündigt von Anfang an. Hiob 38, Vers 7 macht klar, als Gott die Erde erschuf, da haben die Engel, die bereits erschaffen waren, gejubelt. Aber dann wollte einer dieser Engel sein wie Gott. Erklärt uns Jesaja 14, 12 und Hesekiel 28, Vers 12. Der Satan wollte sein wie Gott und wurde zur Erde gestürzt. Wie Jesaja 14, 12 sagt. Und dadurch wurde die Erde Tohu wa Wohu, Wüstheit und Leere. Dieser Ausdruck wird ja in Jeremia 4, Vers 23 wieder aufgenommen, in Verbindung mit dem verwüsteten Land Israel, verwüstet durch das Gericht Gottes. Sehr interessant. Das einzige Mal, wo dieser Ausdruck Tohu Wavohu noch vorkommt, Jeremia 4, 23, steht er in Verbindung mit Gericht Gottes und Verwüstung. Und darum können wir also sehen, am ersten Schöpfungstag wird Himmel und Erde erschaffen. Dann kommt es zum Sturz des Satans, noch am gleichen Tag. Und noch am gleichen Tag bringt Gott dann sein Licht in die Finsternis hinein. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Also nichts von einer Restitutionstheorie, wo man da Millionen von Jahren irgendwie unterbringen könnte in Vers 2, wie das manche versucht haben. Damit haben wir nichts zu tun. Es gibt auch keinen Grund, wieso wir da irgendwo Millionen von Jahren unterbringen sollten. Ist auch wissenschaftlich gar nicht haltbar. Aber eben das zeigt uns, dieser Zustand Wüstheit und Leere und dieser Finsternis über der Tiefe, das entspricht unserem Zustand eben als gefallene Geschöpfe. Und dann am ersten Schöpfungstag kommt dieses Licht in die Dunkelheit. Und das geschah bei der Bekehrung. Denn der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, damals in 1. Mose 1, Vers 3, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Jetzt haben wir gesehen, Kapitel 3, Vers 18, wir sehen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Und jetzt wird gezeigt, dass diese Herrlichkeit, dieses Licht ist sogar in unsere Herzen hinein gestrahlt worden. Und jetzt kommt eine ganz interessante Anwendung der Geschichte von Gideon mit den Krügen. Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Allenthalben bedrängt, aber nicht eingeengt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht umkommend. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, auf das auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Wo ist da die Anspielung auf Gideon? Wir kennen die Geschichte aus Richter 7. Die Leute mit Gideon mussten Krüge nehmen, gewöhnliche Tonkrüge, und Fackeln in den Krügen. Und dann wurden diese Krüge zerschlagen und plötzlich kam das Licht in den Krügen. Diese Fackeln kamen zum Vorschein. Ja? Ich habe bei einigen Besonderheiten darauf hingewiesen und die Stellen angegeben. Geistliche Bedeutung der zerbrochenen Krüge Gideons. 2. Korinther 4, 7 und dann verwiesen auf Richter 7, Verse 16, 19 und 20. Ich meine, in der Bibel wird immer wieder der Vergleich gemacht zwischen unserem menschlichen Körper und Tonkrügen. Weil der Mensch ja schließlich auch ursprünglich aus Erde erschaffen worden ist, 1. Mose 2, ist der Bezug sehr direkt da zu unserem Körper. Und weil Tongefäße sehr zerbrechlich sind, ist die Parallele noch offensichtlicher, denn wie zerbrechlich ist unser menschlicher Körper? Es braucht so wenig und wir sind nicht mehr da. Ja? Unglaublich wenig. Aber jetzt wird erklärt hier in Vers 7, dieses Licht Gottes, der Lichtglanz der Herrlichkeit Christi, hat in unser Herz geschienen. Das ist wie bei Gideon, da waren Tongefäße, aber das Feuer, das Licht der Fackeln war in den Gefäßen. Und so ist es der Lichtglanz des Herrn Jesus in uns, in unserem zerbrechlichen Körper. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Und dann spricht Paulus wieder über all diese Nöte, durch die wir hindurchgehen, und in denen auch unser Körper direkt betroffen ist. Und er erklärt gerade dadurch, dass unser irdisches Dasein, unser Körper so unter Druck kommt und letztlich zerbricht, wird die Herrlichkeit Gottes in uns dadurch sichtbar. Also Gott ist alle Ehre. Wir sind ganz zerbrechliche Gefäße, aber dennoch Gott will uns benutzen als Diener dieses neuen herrlichen Bundes, mit der Herrlichkeit, die bleiben wird. Und wir haben diesen Lichtglanz in unseren Herzen drin. Eben, nochmals, wir haben aber diesen Schatz, der Lichtglanz Christi, in irdenen Gefäßen, unserem Körper, auf dass die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Also all die Nöte, durch die wir hindurchgehen, die dienen dazu, dass eben das Licht in den zerbrechlichen Gefäßen sichtbar wird. Und dann lese ich noch Kapitel 4, Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, das ist eben der Tonkrug, der zerschlagen wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ewig. Ja, es ist erstaunlich, wie der Apostel Paulus, der so schreckliche Dinge erlebt hat. Später in Kapitel 11 spricht er davon, wie er dreimal Schiffbruch erlitten hat, wie oft er geschlagen worden ist mit 40 weniger einem Schlag. Das war die höchste Zahl von Peitschenhieben, die man im Judentum bekommen konnte. Mehr als 39 war nicht möglich. Und er hat dieses Höchstmaß mehrmals erduldet. Und trotzdem schreibt er hier, doch das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal. Das ist natürlich relativ gemeint. Er sagt, wenn wir das, die schrecklichsten Nöte des Lebens, vergleichen mit diesen Herrlichkeiten, die wir noch erleben werden, dann im Verhältnis dazu kann man das bezeichnen als das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal. Hier ist ein Wortspiel, bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Das hebräische Wort für Herrlichkeit heißt ja Kavod. Und das kommt von der Wurzel Kaved, schwer sein. Also Herrlichkeit im Hebräischen ist das, was gewichtig ist. Ja, merken wir diese Anspielung auf dieses Wort. Denn das schnell vorübergehende, leichte unsere Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Eine Anspielung auf das hebräische Wort Kavod. Ja, wir sehen eben auf das Ewige, das, was bleibt. Und das, was wir in dieser Existenz jetzt haben, das ist alles vorübergehend. Und auch diese Drangsal, Not, die wir erleben, es ist alles beschränkt. Übrigens, hier hat man eine interessante Stelle, um zu zeigen, was das Wort ewig im Neuen Testament heißt. Die Allversöhner sagen ja in ihrer Irrlehre, es gäbe keine ewige Pein. Ewig bedeutet ein Zeitalter lang. Und wenn es also heißt in Matthäus 25, Vers 47, von der ewigen Pein, so ist das nicht ewig, sondern es ist für eine Zeit. Ja, jetzt haben wir hier das Wort ewig, aionios. Wenn wir jetzt nicht wüssten, was es heißt, dann könnten wir Vers 18 so lesen. Indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Jetzt. Denn das, was man sieht, ist zeitlich. Das aber, was man nicht sieht, ist aionios. Wir wissen nicht, was aionios heißt. Aber wir können es herausfinden. Es ist das Gegenteil von zeitlich. Also eben nicht zeitlich, unbegrenzt. Und damit kann man die Alphasöhne ganz klar widerlegen. Wenn ihr sagt, Aionios heißt ein Zeitalter, dann ist es zeitlich. Aber Aionios ist genau das Gegenteil von zeitlich, eben unbegrenzt. Dann bedeutet das in Matthäus 25, letzter Vers, ewige Pein heißt, ohne zeitliche Begrenzung. Und im gleichen Vers kommt übrigens auch vor, ewiges Leben. Und das heißt auch Leben, das zeitlich nicht begrenzt ist. Ja, also wenn die ewige Pein begrenzt wäre, dann wäre das ewige Leben auch begrenzt. Logischerweise, ja. Gut, wir gehen weiter zu Kapitel 5. In den folgenden Versen spricht der Apostel Paulus über den neuen Körper, den die Gläubigen bekommen werden. Ob sie durch den Tod gehen und ihren Leib ablegen, der hier beschrieben wird als eine Hütte. Oder ob bei der Entrückung, das hat Paulus schon in 1. Korinther 15, 51 und folgende erklärt, da wird unser Körper sofort verwandelt. Das beschreibt er hier, wir werden mit einem ewigen Bau von Gott überkleidet. Und er sagt natürlich, wir möchten am liebsten überkleidet werden. Das heißt, wir möchten diese Verwandlung erleben, ohne durch den Tod hindurchzugehen. Aber eben, die einen müssen diesen Weg gehen und die anderen jenen. Aber am Schluss werden wir alle diesen unsterblichen Körper haben. Und dann erklärt er Vers 10, und wir alle müssen dann auch einmal vor dem Richterstuhl von Christus geoffenbart werden, auf dass ein jeder empfange, was er in dem Leib getan, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Da muss man als Kind Gottes nicht Angst haben, wir kämen nochmals in die Verdammnis. Aber es ist doch so, dass unser Leben einmal vor dem Richterstuhl Christi im Licht Gottes besehen wird. Und natürlich, wenn man den Weg nur halbherzig mit dem Herrn gehen will, ist das ein schrecklicher Gedanke. Aber wenn man wirklich mit ihm gehen will, dann ist es eigentlich auch etwas Tröstliches. Es gibt manchmal Dinge, wo wir uns fragen, wie sollen wir das einordnen? Ich möchte das eigentlich schon so sehen, wie der Herr das sieht, aber es ist mir nicht ganz klar. Aber wir werden wissen, es kommt der Tag, wo einmal alles ins Licht Gottes gestellt wird. Wir werden dann in völlige Übereinstimmung mit dem Herrn kommen. Und es wird dann Lohn geben, entsprechend dem, was wir als Gläubige im Körper getan haben. Das zeigt wieder die Herrlichkeit dieses Dienstes für Gott. Im Triumphzug umhergeführt, haben wir gesehen, Diener des neuen Bundes. Und für all das, was wir für den Herrn getan haben, wird es einmal Lohn geben. Aber dann wird erklärt, Vers 11, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überzeugen wir die Menschen. Das heißt also, wenn wir wissen, wie heilig der Herr ist, und er lässt sich nicht bestechen, und wir wissen also, wie einmal Gottes Heiligkeit über diese Welt kommen wird, so ist das für uns eine Motivation, um die Menschen zu überzeugen, dass sie jetzt umkehren. Und dann wird in den weiteren Versen so schön gesprochen über unseren Dienst als der Dienst der Versöhnung. Die Motivation hier ist, Vers 14, die Liebe des Christus. Denn die Liebe des Christus drängt uns. Also, der Herr Jesus hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegeben, und diese Liebe wirkt sich aus für die Ungläubigen, dass wir sie eben gewinnen wollen für das Evangelium. Und wir sehen die Hingabe nach Gottes Maßstab, Vers 15. Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Da zeigt der Apostel Paulus im Blick auf den Richterstuhl Christi, gibt es nur eine Option. Wir wollen nicht mehr für uns selber leben, sondern für den, der bereit war, alles für uns zu geben am Kreuz, wollen wir das auch so tun. Und dann erklärt er eben, wir sind eine völlig neue Schöpfung. Und dann Vers 18. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus, und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben, nämlich, dass Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend und in uns das Wort der Versöhnung niederlegend. So sind wir nun Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also hier haben wir den Dienst beschrieben als ein Dienst der Versöhnung. Wieder ein neuer Aspekt des Dienstes. Und zwar so, dass wir jetzt Gesandte für Christus sind. Ich glaube, man kann das am besten verstehen, wenn man denkt, was ist ein Gesandter heute, ein Diplomat? Ein Diplomat aus Amerika, hier in der Schweiz, der sucht nicht, dass seine Kinder so typisch schweizerisch sind, sondern die sollen amerikanisch leben, aber so, dass die Schweizer denken, Amerika ist ein wunderbares Land. Ja? Und darum ist es sehr wichtig, wie sich Diplomaten aufführen in einem fremden Land. Sie sollen ihr Land vertreten, aber in einer guten Weise. Und wenn sie sich falsch aufführen, kann das sehr verheerend sein für ein Land. Ja? Wenn man einen Schweizer Botschafter in Deutschland hat, der sich miserabel aufführt, das ist sehr schlecht für die Schweiz. Ja, und wir sind Gesandte für Christus. Das heißt also nicht, wir sollen uns diesem Zeitgeist hier anpassen, aber wir sollen so als Gesandte leben, dass die Menschen denken, ah, das muss ein wunderbares Land sein. Diese himmlische Heimat. Dieses Land möchte ich kennenlernen. Also ganz gewaltig. Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist dieser Dienst des neuen Bundes, dieser Triumphzug, von dem wir gehört haben. Also das zeigt eben wirklich diese Erhabenheit des Dienstes. Vergessen wir nicht, Kapitel 1 bis 7 haben wir überschrieben mit die Herrlichkeit des Dienstes für Gott. Dann kommt Kapitel 6. Mitarbeitend, aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Mitarbeitend. Nun, das ist wieder eine Anspielung, was der Apostel Paulus schon in 1. Korinther 3, Vers 9 gesagt hatte. Da sagt er, wir sind Mitarbeiter Gottes. Das ist ein gewaltiger Titel. Wir würden ja nie wagen, so etwas von uns zu sagen, wenn nicht die Bibel selber diesen Ausdruck verwenden würde. Mitarbeiter Gottes. Und dann erklärt er, wie wir einen Dienst ausüben sollen, wo wir in keiner Sache Anstoß geben. Vers 3, das ist eben genau das, was er gesagt hat mit den Botschaftern, mit den Diplomaten. Indem wir in keiner Sache irgendeinen Anstoß geben, auf dass der Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem uns erweisen als Gottes Diener, in vielem Ausharren, in Drangsalen, in Nöten, in Ängsten, in Streichen, in Gefängnissen, in Aufständen, in Mühen, in Wachen, in Fasten, in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Gütigkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, durch Ehre und Unehre. Durch böses Gerücht und gutes Gerücht, als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und nicht getötet, als Traurige, aber allezeit uns freuend, als Arme, aber viele reich machend, als Nichtshabend und alles besitzend. Eine gewaltige Beschreibung der Erhabenheit des christlichen Dienstes. Und denken wir dran, christlicher Dienst ist nicht für eine bestimmte Gruppe der Gemeinde, von jeder Gläubige ist ein Diener des neuen Bundes, ist ein Gesandter für Christus, wird im Triumphzug umhergeführt. Aber wir sehen, es gibt so viele Klippen, wo wir uns als Diener Gottes erweisen sollen. Durch Ehre und Unehre, Vers 8. Unehre ist sehr schwierig auszuhalten, aber Ehre auch. Ehre zu bekommen kann sehr, sehr gefährlich sein. Und wie viele sind gefallen, weil sie mit der Ehre nicht umgehen konnten. Böses Gerücht ist etwas Schlimmes. Aber man muss sich erweisen, nicht nur, wenn man gut über uns spricht, sondern auch, wenn man schlecht über uns spricht. Böses Gerücht, gutes Gerücht. Und so zeigt der Apostel Paulus diese Kontraste. Aber in all diesen Kontrasten sollen wir uns eben als treue Diener des Herrn, die nicht mehr für sich selbst leben, sondern für ihn erweisen. Und dann kommt Kapitel 11. Ich habe das ja so umschrieben in unserer Unterteilung. Sehen wir ab Kapitel 4, Vers 1 hatten wir den vierten Unterteil, die Herrlichkeit Gottes in zerbrechlichen Dienern. Da ging es um die zerbrechlichen Tongefäße. 4, 1 bis 5, 10. Dann der Dienst der Versöhnung, Kapitel 5, 11 bis 21. Und jetzt hatten wir Kennzeichen des wahren Dienstes für Gott, Kapitel 6, 1 bis 10. Und jetzt kommt noch ein Abschnitt, Absonderung vom Bösen und Zurechtbringung als Frucht des wahren Dienstes. Das ist Kapitel 6, 11 bis und mit 7, Vers 15. Da sagt der Apostel Paulus, Vers 14, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein. Und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch aufnehmen. Und ich werde euch zum Vater sein und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Hier warnt die Bibel vor einem ungleichen Joch. Das Bild, das dahinter steckt, findet man in 3. Mose 19 und 5. Mose 22, 10. Dort verbietet das Gesetz, dass man zum Beispiel pflügt mit einem Rind und einem Esel zusammen. Das wäre ein ungleiches Joch. Das ist sehr schmerzhaft für die Tiere, weil Rinder einen anderen Schritt haben, eine andere Gangart als Esel. Die kann man nicht zusammen jochen. Die können nicht zusammen im gleichen Joch ziehen und arbeiten. Und jetzt wird das hier geistlich übertragen. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Also hier haben wir eine ganz klare Anweisung. Heirat eines Gläubigen mit einer Ungläubigen oder umgekehrt ist nicht möglich in Gottes Augen. Das ist etwas anderes, wenn jemand erst später zum Glauben gekommen ist. Da sehen wir dann in 1. Korinther 7, haben wir das gesehen, welche Ermutigung Gott auch für diese Situation gibt. Aber wenn wir vor der Frage stehen des Heiratens als Gläubige, ist das ein ganz klares Gebot, nicht eine Empfehlung. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Da wird erklärt, Licht und Finsternis, es passt nicht zusammen. Christus und Satan, der Belial, passt nicht zusammen. Welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Also hier wird ganz klar wird das untersagt. Da sind wir garantiert auf einem Irrweg, wenn wir das auch nur erwägen, einen solchen Weg. Aber wenn wir das wirklich beachten, kann uns Gott vor viel Herzeleid bewahren. Aber die Stelle geht hier weiter. Es geht darum, die Gemeinde in Korinth soll sich absondern von Ungläubigen. Da haben wir eine wichtige Stelle, die uns zeigt, die Vorstellung, das Prinzip einer Volkskirche ist vollkommen gegen Gottes Wort. In der Volkskirche haben wir Gläubige und Ungläubige zusammen, die die Kirche ausmachen. Ich weiß, es geht nicht darum, dass Ungläubige nicht in den Gottesdienst kommen sollten. In 1. Korinther 14 wird ganz selbstverständlich gesagt, wenn ihr zusammenkommt als Gemeinde und da kommen Ungläubige herein und wie sie dann überführt werden, also ist gerade eine Gelegenheit, wenn Ungläubige auf Besuch kommen in der Gemeinde, aber sie gehören nicht zur Gemeinde und dann können sie zum Beispiel auch nicht am Abendmahl teilnehmen. Und hier wird also klar gesagt, eine Vermischung von Gläubigen und Ungläubigen als Gemeinde ist absolut unmöglich. Und da müsse man sich absondern. Vers 17. Darum geht aus ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr. Und rührt Unreines nicht an und ich werde euch aufnehmen. Also hier haben wir eine ganz klare Grundlage, wenn man in einer Kirche ist, wo Gläubige und Ungläubige zusammengehören, dann fordert uns Gott auf zur Absonderung. Ich habe unter Besonderheiten an dieser Stelle noch hingewiesen unter dem Punkt Absonderung von den Ungläubigen, 2. Korinther 6, 11 bis 7, 2. Es gibt noch eine weitere wichtige Stelle, 2. Timotheus 2, 16 bis 22. Dort geht es um Absonderung von Irrlehrern. Und in Hebräer 13, 12 bis 16 geht es um Absonderung vom Judentum. Dort wird erklärt, die gläubigen Juden, die sollen jetzt aus dem Judentum hinausgehen. Christus hat ja auch keinen Platz gehabt im Tempel in Jerusalem. Er wurde hinausgetan und musste außerhalb der Stadt am Kreuz leiden. Und darum sollen wir auch zu ihm hinausgehen, das heißt also das Lager des Judentums als Jude, verlassen, seine Schmach tragend. Hier wird also klar gemacht, ein religiöses System, in dem Christus verworfen ist, ist kein Ort, wo ein Gläubiger noch bleiben kann. Da, wo Christus verworfen ist und sein Wort, da müssen wir auch hinausgehen. Also nochmals, 2. Korinther 6, Absonderung von Ungläubigen, 2. Timotheus 2, Absonderung von Irrlehrern, Hebräer 13, Absonderung vom Judentum. Und dann haben wir noch eine interessante Stelle, Offenbarung 18, 4, Absonderung von der Hure Babylon. Wir haben jetzt nicht die Zeit, aber das wäre interessant, das genau anzuschauen, warum man ganz überzeugend darlegen kann, dass die Hure Babylon, in Offenbarung 17 und 18, die römisch-katholische Kirche ist. Sie sitzt auf 7 Hügeln, heißt es. Und sie ist betrunken vom Blut der Heiligen. Und da steht in Offenbarung 18, geht aus ihr hinaus, mein Volk. Und sondert euch ab. Und da wird erklärt, damit man nicht ihrer Ungerechtigkeit mit teilhaftig wird. Also ganz wörtlich, geht aus ihr hinaus, mein Volk, auf dass ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet. Da sieht also Gott sein Volk, die wahren Gläubigen in der römisch-katholischen Kirche drin. Und er sagt, mein Volk, geht aus ihr hinaus. Man bedenke, Luther hatte sich nicht erst bekehrt, nachdem er draußen war. Er hatte sich bekehrt vorher. Und hat noch jahrelang hat er Vorlesungen gehalten als Professor, als katholischer Professor für Theologie über den Galaterbrief, über die Psalmen. Aber in dieser Zeit hat er die Gnade Gottes erkannt. Und dann, als die Reformation so richtig losging, da sind dann Tausende von Mönchen und Nonnen sind aus den Klostern, aus der Kirche hinausgegangen und haben die Gnade Gottes erkannt. Und so sieht also Gott die echten Gläubigen in dieser Kirche, aber in Offenbarung 18, Vers 4 werden sie aufgerufen, sie müssen sich absondern, denn wenn man in einem System drin bleibt von Götzendienst, macht man sich letztlich mitschuldig. Das ist das Prinzip, mitgegangen, mitgehangen. Das hat man schon als Kind gelernt, nicht? Und war dann klar, was gemeint war. Ja, also hier 2. Korinther 6, wird gezeigt, die Korinther müssen sich absondern vom Bösen. Und dann kommt Kapitel 7, wo er wieder erklärt, wie das war. Titus ist zurückgekommen und hat ihm erklärt, dass die Korinther wirklich Buße getan haben. Und sie waren bereit, Dinge, die vorher nicht in Ordnung waren, jetzt in Ordnung zu bringen. Und da drückt er aus, wie er sich freut, dass sein Brief nun diese heilsame Wirkung gehabt hat. Also es war für ihn eine ganz große Sorge, wie kommt der erste Korintherbrief an? Und das ist schon interessant. Welcher Brief im Neuen Testament ist der vielleicht unbeliebteste Brief heute? Also, der erste Korintherbrief gehört schon in manchen Abschnitten dazu. Und für den Apostel Paulus war das so eine Not, wie kommt dieser Brief an? Und das war für ihn so gewaltig, als er sah, der erste Korintherbrief hat Gewaltiges ausgelöst, hat zur Buße geführt, hat Neuausrichtung gebracht. Und diese Freude drückt er da aus in Kapitel 7. Ja, jetzt müssen wir zum Schluss kommen, bis 5 Uhr. Darum der zweite Teil, die Herrlichkeit des Gebens nach Gottes Gedanken. Kapitel 8 und 9. Da muss ich jetzt erklären, für den Apostel Paulus war das ein großes Anliegen, dass die Gläubigen aus den heidnischen Völkern, dass die sehen, dass sie in Bezug auf die Gläubigen aus dem jüdischen Volk eine besondere Aufgabe haben. Und damals waren die Gläubigen in Judäa und in Jerusalem in großer materieller Not. Und da hat der Apostel Paulus eben schon im Römerbrief, in Römer 15, erklärt, dass eigentlich die Gläubigen aus den heidnischen Völkern eine Verantwortung haben, von ihrem Materiellen diesen armen Gläubigen aus den Juden zu geben, genauso wie sie von den geistlichen Gütern, die ja über den Herrn Jesus, der ein Jude war, aus dem jüdischen Volk zu ihnen gekommen sind, wie sie das erhalten durften. Und so war es dem Apostel Paulus ein Anliegen, dass in den verschiedenen nicht-jüdischen Gemeinden gesammelt wird, um die armen jüdischen Gläubigen im Land Israel zu unterstützen. Und da hat der Apostel Paulus schon in 1. Korinther 16 erklärt, wie sie das machen sollen. Die sollen nicht einfach dann, wenn mal jemand vorbeikommt und sagt, ja, also wir haben da eine ganz große Aktion, jetzt sollten wir mal schön alle sammeln. Er sagt, jeden ersten Wochentag. An jedem ersten Wochentag sollen sie etwas auf die Seite tun und in der Gemeinde geben. Und so ist es wichtig, dass man eben nicht gibt, so aus einer besonderen, vielleicht auch manchmal emotionalen Situation heraus. Solche Dinge wissen manche Leute richtig auszunutzen. Und die können stundenlange Predigten halten übers Geben. Und dann wird abgesahnt. Nein, und darum ist es eben gesund, wenn man das nüchtern macht und quasi jeden ersten Tag der Woche in den Zusammenkünften auf die Seite tut. Und jetzt mit dem zweiten Korintherbrief will der Apostel Paulus das Thema nochmals aufnehmen, da in Kapitel 8 und 9. Und er sagt, andere Gemeinden in Mazedonien, die haben bereits mit dieser Sammlung angefangen. Und ihr Beispiel sollte die Korinther ermutigen, dass sie da auch wirklich eine Aufgabe sehen. Und jetzt sehen wir, wie das Geben auf eine Höhe hinaufgehoben wird. In diesem Zusammenhang sagt der Apostel Paulus, Kapitel 8, Vers 9, denn ihr kennet die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Also auch das Geben ist nicht einfach, man gibt ein bisschen Geld und aus einem Überfluss, sondern Er will, dass man vor sich hat, der Herr Jesus, der aus der Herrlichkeit des Himmels kam, arm wurde, um uns reich zu machen. Auf diesem Hintergrund soll man diesen Dienst des Gebens ausüben. Und dann in Kapitel 9 zeigt er ein ganz wichtiges Grundprinzip in Vers 7. An jeder, wie er sich in seinem Herzen vorsetzt. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Interessant, nirgends wird von 10% gesprochen. Sondern der Maßstab wird ganz anders gesetzt. Und es wird wirklich vorgestellt als etwas, das zwischen uns und dem Herrn ist und zusammenhängt mit unserem Herzensverhältnis zum Herrn. Eben, es soll nicht aus Betrübnis, Verdruss geschehen oder unter einem Druck. Einfach ein fröhlicher Geber, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also da finden wir ganz grundlegende Belehrungen zu diesem Thema in diesen zwei Kapiteln. Das ist so eben erhaben. Das ist nicht einfach so halt etwas, das halt auch noch sein muss und das irgendwie zum Management einer Gemeinde gehört, sondern es ist wirklich so, wie wir das überschrieben haben, Teil 2, die Herrlichkeit des Gebens nach Gottes Gedanken. Indem eben der Herr Jesus vorgestellt wird als der, der aus der Herrlichkeit gekommen ist, um uns reich zu machen. Und es schließt ab mit Kapitel 9, Vers 15. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Das ist der Herr Jesus selbst. Er ist die unaussprechliche Gabe Gottes. Dann kommt Kapitel 10 bis 13. Ja, noch zur unaussprechlichen Gabe. Im Johannesevangelium ganz am Schluss schreibt der Apostel: Es sind auch viele Dinge geschehen, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Wenn man alles einzeln aufschreiben würde, so würde selbst die Welt die Bücher nicht fassen können. Und das ist nicht einfach so ein bisschen übertrieben, sondern er will damit sagen, der Herr Jesus, der ewige Gott, ihn kann das ganze Weltall nicht fassen, hat schon Salomo gesagt in 1. Könige 8, 57. Der Himmel und der Himmel können dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich dir gebaut habe. Und trotzdem in Johannes 1, Vers 14 heißt es, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und Johannes sagt, der Herr Jesus hat in seinem Leben eine solche Herrlichkeit Gottes geoffenbart. Wenn man das alles aufschreiben würde im Detail und ausgeführt und erklärt und erläutert, dann würde die ganze Welt die Bücher nicht fassen, weil er eben die unaussprechliche Gabe Gottes ist. Nun, Kapitel 10 bis 13. Ich habe erklärt, Titus hat Paulus darauf hingewiesen, es gibt neue Gefahren. Da sind falsche Lehrer gekommen und die sind eine echte Gefahr für die Korinther. In Kapitel 10, Vers 1 bis 11, 15 habe ich folgenden Titel: Der Dienst des Apostels im Kontrast zu den Verführern. Er zeigt, wie er als Apostel gedient hat und er zeigt, welche Hochstapler das sind, die da nach Korinth gekommen sind und die Korinther verführen wollten. Und dann sieht man, wie tödlich die Gefahr war. In Kapitel 11, Vers 4 sagt er, denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertrüget ihr es gut. Er sagt, ihr seid geistlich in einem so schlechten Zustand, ihr seid in der Gefahr, einen anderen Jesus anzunehmen, einen anderen Geist zu empfangen und ein anderes Evangelium zu akzeptieren. Und dann erklärt er im Blick auf diese Irrlehre in Vers 11, Vers 14, Vers 13 schon, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, welche die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt als Diener der Gerechtigkeit annehmen, deren Ende nach ihren Werken sein wird. Also hier zeigt er falsche Apostel. Und das Thema ist heute hochaktuell, weil wir in einer Epoche leben, wo plötzlich behauptet wird, wir sind in der Endzeit und Gott will das apostolische Amt wiederherstellen. Und da kommen wirklich Leute unter den Evangelikalen, die sagen, ich bin ein Apostel Gottes. Also wieder hochaktuell. Und hier wird gezeigt, die führen sich auf, die kommen in der Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit. Also das sieht man nicht einfach so auf den ersten Blick, dass die voll daneben sind, sondern die können wirklich so erscheinen, als wären sie Diener der Gerechtigkeit. Aber sagt es, kein Wunder, der Satan selber kommt auch wie ein Engel des Lichts. Also wir müssen nicht so naiv sein und denken, Irrlehrer, wenn die kommen, sagen sie schon mal zuerst, guten Tag, hallo zusammen, ich bin ein Irrlehrer und ich möchte euch mal etwas ganz Falsches erzählen. Sondern die können auch sehr viele wahre und richtige Dinge sagen und gerade das ist das Gefährliche, dass nicht alles falsch ist. Und diese Verse haben aber auch über diese Irrlehrer damals und bis in unsere Zeit hinaus eine sehr große Bedeutung im Blick auf das Problem Islam. Man denkt, das hat der Apostel Paulus im Jahr 55 geschrieben. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, da wurde um 570 in Mekka ein Mann geboren, der mit 40 das Gefühl bekam, er sei ein Prophet Gottes. Für Juden und für Christen. Und er hat verkündigt, Jesus ist im Mutterleib von Maria erschaffen worden aus dem Nichts. Also ganz klar, die ewige Sohnschaft, die ewige Gottheit Christi geleugnet. Aber er hat ihn genannt Isa, Jesus, auf Arabisch. Aber es war ein anderer Jesus. Und dann hat er ein anderes Evangelium gebracht, dass der Mensch, eben indem er das Bekenntnis zu Allah als einzigen Gott und zu seinem Propheten Muhammad aufsagt und indem er die Gebote des Islams, das Beten und so weiter einhält, so kann er vielleicht einmal ins Paradies kommen. Es ist ein anderes Evangelium. Und es ist auch ein anderer Geist. Es ist ein Geist des Hasses. Aber da wird gewarnt. Ein anderer Jesus, ein anderer Geist, ein anderes Evangelium. Und interessant, dieser Muhammad mit 40 macht eine Begegnung in den Bergen mit einem Engelwesen, das sich Gabriel nannte. Engel Gabriel. Und der Apostel Paulus sagt, und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Und hier haben wir also biblisch schon ein halbes Jahrtausend im Voraus eine ganz gewichtige Warnung, wenn da einer kommt mit einem anderen Jesus, einem anderen Evangelium, dass das eine tödliche Verführung ist. Dann in den weiteren Versen erzählt der Apostel Paulus aus seinem Leben, wie er als Diener gelitten hat. Und da erzählt er plötzlich Dinge, die er früher nie erzählt hat. Und warum musste er das? Die Korinther haben ihn gezwungen. Er hätte das nie offen gelegt, wenn sie ihn nicht so offen herausgefordert hätten, ob er wirklich ein Apostel Christi sei. Und deshalb sagt er, ihr habt mich zum Toren gemacht. Weil plötzlich muss ich jetzt alle Qualitäten aufzählen. Und wenn man sich selber quasi loben muss, wird man zum Tor. Ich habe mich gezwungen. Und er war bereit, zum Tor gemacht zu werden, damit er ihnen einfach helfen konnte, um nicht diesen falschen Aposteln anzuhängen. Und es ist schon interessant, wie eben in unserer Zeit immer wieder gerade gegen den Apostel Paulus so negativ gesprochen wird. Und auf der anderen Seite plötzlich kann man Feuer und Flamme sein für ganz neue Apostel. Ja, das ist dieser Kontrast, den wir auch da haben. Und schließlich in Kapitel 12 hat Paulus nach 14 Jahren sogar von diesem Erlebnis erzählt, dass er in den Himmel entrückt war, ins Paradies, in den dritten Himmel. Das hat er nie erzählt, er hat nie darüber gesprochen. Und nur weil sie ihn so herausgefordert hatten, musste er schließlich davon sprechen. Und er hat es ganz zurückhaltend gemacht, er hat gesagt, ich kenne einen Menschen in Christo vor 14 Jahren. Aber wenn man dann weiterliest, merkt man, aha, und dieser Mensch, das ist er selber. Nicht ich, vor 14 Jahren. Ich kenne einen Menschen, vor 14 Jahren. Und er hat dann auch eben sogar dieses Erlebnis kundgetan. Aber interessant ist, er hat nichts erzählt, was er gehört hat und was er gesehen hat. Und wir leben in einer Zeit, wo im Zug mit diesen neuen Aposteln und neuen Propheten kommt einer nach dem anderen und sagt, ja, ich war für so viele Minuten tot und ich war im Himmel. Und jetzt kann ich euch mal eine Geschichte erzählen. Was man dort im Himmel alles so sieht. Und wenn man das vergleicht mit dem, was wir in der Bibel lesen über den Himmel, merkt man plötzlich, oh, der war aber nicht dort. Eine Geschichte habe ich mal angeschaut, da hat einer erzählt, ja, ich war im Himmel und da gibt es so viele Wohnungen, ja. Und da sei dann in eine solche Wohnung hineingegangen. Und was ihm so aufgefallen ist, da waren Bilder an den Wänden. Es war eigentlich so moderne Kunst. Ah, danke, da wissen wir schon Bescheid. Der war nicht im Himmel. Moderne Kunst, das ist Kunst jenseits der Linie. Genauso wie in der Musik, ja. Mit der modernen Musik des 20. Jahrhunderts hat man wie in der Malerei einen Bruch vollzogen, jenseits der Linie. Ja, ihr wisst, wovon ich spreche. Musik, DRS2 am Abend. So ist auch moderne Malerei. Es ist bereits jenseits der Linie. Das ist ein Ausdruck der Hoffnungslosigkeit. Solche Bilder haben wir keine im Himmel. Ja, aber eben nur, um zu sagen, wie aktuell und er, der Apostel, der wirklich im Himmel war, 14 Jahre lang, hat niemandem davon erzählt. Und jetzt musste er, um klarzumachen, dass er wirklich ein Apostel Jesu Christi ist. Und dann kommen wir zu Kapitel 13. Da finden wir noch die letzten Ermahnungsworte. Und das ist so schön, obwohl er sehr ernst mit den Korinthern sprechen musste, gerade ab Kapitel 10, weil sie so in Gefahr waren, auf ihr Wege zu kommen. Er endet aber so ermutigend. Ich möchte das zum Schluss noch lesen, Kapitel 13, Vers 11. Übrigens, Brüder, freut euch, werdet vollkommen, seid getrost, seid eines Sinnes, seid in Frieden und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Grüßt einander mit heiligem Kuss, es grüßen euch die Heiligen alle. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.